aufbrechen, zur Masse anschwellen, alle in die gleiche Richtung marschieren. Ein Volkskörper, ein Ziel. Die Schrecken fanatisierter Massen. Die jüdische Philosophin Hannah Arendt widmete nach der Erfahrung des Faschismus ihr Werk über Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft der Frage, wie Menschen dazu gebracht werden, das eigene Denken völlig aufzugeben und ihr Leben in einem Kollektivkörper zum Verschwinden zu bringen. Unter dem Terror der Denunziation und in der Uniform einer aufgeladenen Ideologie.
Dem Terror gelingt es, Menschen so zu organisieren, als gäbe es sie gar nicht im Plural, sondern nur im Singular. Als gäbe es nur einen gigantischen Menschen auf der Erde, dessen Bewegungen in den Marsch eines automatisch notwendigen Natur- oder Geschichtsprozesses mit absoluter Sicherheit und Berechenbarkeit einfallen.
Das Massenerlebnis verscheucht das Gefühl, klein und unbedeutend zu sein. Es verleiht das Gefühl von Macht. Von Macht auch dazu, etwas auszuleben, was man sich selbst versagt hätte, wenn man mit seinem Über-Ich allein geblieben wäre. In der Masse, ob als fanatische Kämpfer, als religiöse Eiferer oder ekstatische Partygänger, wirkt auch eine Art enthemmende Handlungserlaubnis. Die schiere Masse erlaubt es, eine Weile nicht auf die eigene Vernunftstimme hören zu müssen, meint auch Hermann Schlüter.
Ich glaube auch, dass Freud da wieder recht hat, wenn er sagt, dass in einer Masse tatsächlich die Leute, wenn man jetzt aus einer moralischen Perspektive das sieht, sich von der Verantwortung entlasten. Also sie ahmen eigentlich den Nebenmann nach. Und man muss nur den Nebenmann nachahmen, dann läuft das schon in der Masse. Und einige orientieren sich dann, sag ich mal, an einem Führer oder an einer Idee, die das so einigermaßen zusammenhält.
Hier und heute erleben wir Masse überwiegend als Freizeitevent. Lassen uns gerne mal euphorisieren, jubeln und hüpfen gerne mal mit in einem Stadion, beim Popkonzert, zur Fußball-WM oder beim Kirchentag. Solche Massenerlebnisse bilden nur noch einzelne Fleckerl im bunten Lebensteppich. Greifen nicht, wie im Totalitarismus, nach dem ganzen Menschen. Sind harmlose Formen von Vergemeinsamung als schunkelnde und schmetternde Menge. Doch auch die harmlosen Vermengungen sehen die, denen es um das anspruchsvolle Subjekt geht, kritisch. Als Regression, als Rückschritt in der Subjektentwicklung, als frühkindliche Anleihe von Größenfantasien, als geliehenes Machtgefühl ohne eigene Substanz, als Vermeidung von Erwachsenwerden. Verpönt ist vor allem der Rückfall ins Tierische. Allen voran rümpft Friedrich Nietzsche die Nase.
Der Pöbel blinzelt, wir sind alle gleich. Einstmals war das Ich in der Herde versteckt. Und jetzt ist im Ich noch die Herde versteckt. Die Herde weiß nicht, was gestern, was heute ist. Sie springt umher, frisst, ruht, verdaut, springt wieder. Und so vom Morgen bis zur Nacht und von Tag zu Tag. Kurz verbunden mit ihrer Lust und Unlust, nämlich an den Pflock des Augenblicks. Und deshalb weder schwermütig noch überdrüssig.
Am Pflock des Augenblicks. Mal für einen Moment gut untergebracht in einer fröhlichen Menge, befreit von Schwermut und Überdruss. Dass das erleichtert, hat Friedrich Nietzsche wohl richtig gesehen. Vor allem, wenn der Überdruss ein Unterdruss ist und als Langeweile bohrt.
Diese endlos gedehnte Zeit. Was soll ich bloß anfangen mit mir, wenn doch irgendetwas passieren würde?
Ein Mittel gegen die Langeweile wäre, leidenschaftlicher zu leben, mit starkem persönlichem Einsatz, mit persönlicher Beherztheit. Doch auch da lauern Leiden, nur andere, diagnostiziert Arthur Schopenhauer.
Unser reales Leben ist, wenn nicht Leidenschaften es bewegen, langweilig und fade. Wenn sie es aber bewegen, wird es bald schmerzlich.
Hier also das Leiden an zu viel Ergriffenheit, wenn man sich gefühlsmäßig überstürzt hat, zu sehr ausgesetzt und verletzbar gemacht hat. Dort das Leiden an zu wenig Ergriffenheit, an Langeweile. Und gegen beides hilft der Aufenthalt in einer leidensfreien Zone, einer harmlos sinnlichen Menge. Sie bietet etwas, was der Philosoph Hermann Schlüter niederschwellig nennt. Ein niederschwelliges Angebot von Nähe und Identifikation.